16. März 2005. Willkommen zum zweiten Tonabnehmer meiner Audiokolumne zur agilen Softwareentwicklung. Mein Name ist Frank Westphal, ich bin heute von Hamburg nach Braunschweig gefahren, um Jutta Eckstein zu besuchen.
Hallo Jutta.
Hallo Frank, finde ich ja klasse, dass du es nach Braunschweig geschafft hast.
Wie gefällt es dir denn hier? Du bist gerade, wann war das, im November von München nach Braunschweig gezogen. Wie gefällt es? Vermisst du die Berge?
Also mir gefällt es super, allein schon deswegen, weil ich dich jetzt öfter sehe. Nach München bist du, glaube ich, nie gekommen, um mich zu besuchen. In Braunschweig bist du jetzt schon das zweite Mal. Finde ich total klasse.
Das ist wahr.
Genau, apropos Berge, ja, die vermisse ich schon. Oder Italien vermisse ich auch. Oder beziehungsweise die Nähe zu Italien. Das ist schon schade. Aber Braunschweig ist wirklich ganz nett. Viel besser als sein Ruf.
Gut. Ich denke, die meisten Leute kennen dich, aber für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, was machst du?
Die Frage war nicht abgesprochen. Genau. Ich bin unabhängige Beraterin, komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, das heißt, ich habe programmiert viele Jahre in verschiedenen Sprachen, angefangen in C++, dann Smalltalk und dann nach Java gewechselt. Und im Lauf der Jahre, wie das, glaube ich, bei vielen Leuten so ist, bin ich dann weg von der Technik und mehr Richtung, sagen wir, organisatorisches, soziales, nämlich Projektmanagement, Projektcoaching.
Dein Portfolio ist da schon ziemlich breit. Du hast da Themen drin wie Software Design, Architektur, Patterns, Design Reviews und vor allen Dingen in den letzten Jahren halt sehr starker Fokus auf, sag mal, agile Softwareentwicklung, Extreme Programming. Diese Dinge halt. Mittlerweile sind Retrospektiven hinzugekommen. Du hast ein Buch dazu geschrieben, das ist letztes Jahr erschienen.
Nicht zu Retrospektiven.
Zu agiler Softwareentwicklung im Großen. Nehmen wir das mal als Aufhänger. Was bedeutet für dich Agilität?
Agilität ist vor allem Feedback, nämlich Feedback zu allem Möglichen einholen. Feedback über einen Prozess, dann entsprechend diesen Prozess anpassen. Feedback über den Stand der Software, die Software verbessern, zum Beispiel über Unit-Test, über das, ob die Software überhaupt lauffähig ist, ob sie integrierbar ist. Feedback vom Kunden einholen, nämlich ob er mit der Software überhaupt was anfangen kann und entsprechend dann die Entwicklung anpassen. Also was man daraus schon ableiten kann, es ist eben Feedback als der Input und der Output ist dann entsprechend die Korrektur, die Verbesserung von dem, was man eigentlich hier zu hören oder zu sehen bekommt.
Gut, Korrektur. Du hast das Thema Retrospektiven in den letzten Jahren viel, viel stärker in den Vordergrund gestellt. Kurskorrekturen im Projekt durch Retrospektiven. Kannst du dazu ein bisschen was erklären? Wie funktioniert das? Was machst du in Projekten konkret, um Projekte wieder auf Kurs zu bringen?
Also vorweg erstmal, Retrospektiven habe ich deswegen so in den Mittelpunkt gestellt, weil für mich ohne Retrospektiven ein agiler Prozess kein agiler Prozess ist. Weil ich nur durch die Retrospektiven in der Lage bin, den Prozess wirklich anzupassen an die Bedürfnisse des Projekts, an die Bedürfnisse des gesamten Teams, des Kunden und so weiter. Das ist erstmal der Grund, weshalb. Das andere ist, was mache ich da konkret? Es ist zunächst mal immer eine Bestandsaufnahme, die in so einer Retrospektive läuft, zum Beispiel auch, inwiefern können die Leute miteinander umgehen, wie sieht das Team das Projekt, wie ist der Zustand, der Status des Projekts, wie sieht die Projektleitung auch das Projekt und wie kommt man voran. Also weiß zum Beispiel auch die Projektleitung überhaupt, wo man steht, was häufig nicht so ganz der Fall ist. Und weiß das Team, wo das gesamte Projekt steht und all sowas kann man eben über eine Retrospektive sehr gut rauskriegen.
Wie läuft so eine Retrospektive ab? Was ist die Anatomie einer Retrospektive? Kannst du es kurz zusammenfassen?
Das ist insofern nicht ganz einfach zu sagen, weil es darauf ankommt, was für eine Art von Retrospektive es ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, eine Retrospektive ist immer eine Reflexion über das, wo man gerade steht. ein Lernen daraus, also eine Ableitung praktisch aus dieser Reflexion und dann Einleiten von einer Korrektur, indem man einen Aktionsplan erarbeitet. Ich hatte jetzt eingangs schon gesagt, es kommt darauf an, was für eine Art von Retrospektive es ist, und zwar die gängigste oder die bekannteste vielleicht, das sind ja diese Postmortem-Retrospektiven, nämlich die Retrospektiven, die durchgeführt werden, nachdem ein Projekt fehlgeschlagen ist, wo man natürlich erkennen möchte, an was liegt es denn, damit man nicht nochmal irgend sowas erlebt, so einen Fehlschlag. Das andere, was dabei auch meistens noch passiert, ist so eine Art Schadensbegrenzung in der Form, dass die Leute meistens auch so frustriert sind, dass sie nicht wirklich motiviert sind, ein neues Projekt anzugehen. Jetzt, das ist eben so die gängige Art der Retrospektive.
Zu spät natürlich.
Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist natürlich zu spät, das ist nach dem Fehlschlag. Und die Idee ist natürlich, ich möchte diese Korrekturen auch schon einleiten, während ich in der Entwicklung bin. Das heißt, immer kleine Kurskorrekturen, um dadurch dann zum Projekterfolg zu kommen. Und da gibt es eben hauptsächlich nochmal zwei Kategorien von Retrospektiven. Das eine ist die Herzschlag-Retrospektive, also immer wie ein Herzschlag, Herzrhythmus nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel nach jeder Iteration, nach einem Monat, nach 2 Monaten, wie auch immer. Und die andere recht übliche Retrospektivenart ist die Work-Chunk- oder Arbeitsabschnittsretrospektive, die man einleitet, nachdem man einen bestimmten Arbeitsabschnitt einfach erledigt hat, zum Beispiel eine Release fertiggestellt hat oder dergleichen.
Mhm. Und aus der Retrospektive kommen halt Kurskorrekturen raus. Das Team muss also irgendwo zusammenkommen und sich überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen. Wie stellst du denn sicher, dass diese Kurskorrekturen auch wirklich dann in die Aktion umgesetzt werden?
Wir schreiben immer auf die Sachen, die wir uns vornehmen. Zunächst mal vielleicht, meistens kommen viel mehr Kurskorrekturen raus, als wie man sich eigentlich jetzt in den nächsten Arbeitsabschnitt oder bis zum nächsten Herzschlag überhaupt umsetzen kann. Also erstmal ist es eine Priorisierung und ein Fokus auf einige Aktionspunkte, damit man überhaupt zum Erfolg kommen kann. Und wir schreiben die dann immer auf Flipcharts und hängen die dann irgendwie gut sichtbar in den Arbeitsraum. Und bei den täglichen Meetings sind die dann auch da an dieser Stelle. Das heißt, man kann immer wieder sich darauf beziehen. Bei größeren Projekten, bei denen nicht alle im gleichen Raum sitzen, ist dann typischerweise die Ecke, wo man sich eventuell doch trifft oder dann eben elektronisch im Wiki.
Mhm. Also benutzt du die Retrospektive als ein Mittel zum Beispiel, um den Prozess ständig zu verbessern, Feedback einzusammeln, den Prozess erstmal an die örtlichen Begebenheiten anzupassen und dann eben fortführend, einfach in kleinen Schritten immer wieder an die aktuellen Anlässe anzupassen. Würdest du sagen, dass das ein erster guter Schritt ist, um agiles Vorgehen in einem Projekt, in einem Unternehmen umzusetzen, zu etablieren?
Also es ist zumindest für mich einer der Schritte, um ein agiles Vorgehen zu etablieren. Es ist für mich nicht unbedingt der erste Schritt. Mein erster Schritt ist typischerweise eher der, dass ich die Leute einzeln befrage. Das heißt, ich führe Interviews durch, um rauszufinden, was die einzelnen Teammitglieder meinen, was sie hindert in ihrem Job und was ihnen behilflich ist. Und aus diesen gesammelten Interviews stelle ich zum einen fest, wie im Moment gerade gearbeitet wird, wie die Leute gerne arbeiten wollten, also was sind auch ihre Ziele oder ihr Wunschprozess, und gleichzeitig kriege ich dort auch immer raus die typischen bekannten Risiken. Also meistens wird bei diesen Interviews auch immer geantwortet von wegen, ja, das kenne ich schon, wenn dann das und das wieder passiert, dann ist das Projekt sowieso schon wieder in Gefahr. Also die Teammitglieder kennen eigentlich das Unternehmen, die Vorgehensweise, die Art der Projekte sehr gut und wissen eigentlich immer ganz genau, was zu tun ist. Diese Dinge sammle ich, und das ist dann die Startlinie des Prozesses. Und dieser Prozess, also diese Best Practices mit den Listen von Dingen, auf die man achten muss, damit sie eben nicht passieren, Und dieser Prozess wird dann angepasst durch die Retrospektiven, typischerweise Herzschlag-Retrospektiven.
Mhm, gut. Viele der ersten agilen Prozesse, die benannten agilen Prozesse, sagen wir es mal so, waren ursprünglich angelegt für kleinere Teams. Nun bist du eine von, ich sag mal, einer Handvoll oder noch weniger Personen, die Erfahrung gemacht haben mit, wie skalieren diese Prozesse in größerem Kontext, in größeren Unternehmen, wo man vielleicht mit kulturellen Unterschieden zu tun hat, aber auch in größeren Projekten, größeren Teams, wo man viele Leute unter einen Hut bringen muss. Was sind die Hauptunterschiede von großen oder von kleinen zu großen Projekten? Was ist da besonders wichtig, worauf man achten müsste?
Es gibt so viele Unterschiede. Es fängt damit an, dass wenn wir wirklich von einem großen Projekt, also von einem wirklich großen Projekt sprechen.
Was ist ganz groß?
Also wirklich ganz groß. Das heißt, so groß, dass die Leute auf keinen Fall mehr in einem Raum sitzen können. Dann ist das auf jeden Fall ein riesiger Punkt, weil einfach manche Dinge, die ansonsten automatisch laufen, wie dass man sich an der Kaffeetheke trifft, dass man nebenbei mitkriegt, wie irgendjemand ein Problem hat oder ja eben grundsätzlich was Kommunikation angeht, das funktioniert einfach nicht mehr automatisch und man muss das, ja ich nenne das auch, man muss es wirklich institutionalisieren, die Kommunikation. Also man muss sicherstellen, gewährleisten, dass die Kommunikation existiert. Das andere ist natürlich, dass ein großes Projekt eigentlich immer von einer großen Firma, von einem großen Unternehmen durchgeführt wird. Das heißt, ein Unternehmen hat auch selber seine bestimmte Kultur, die nicht unbedingt agilem Vorgehen oder ich würde fast sagen allgemein Projektvorgehen entgegenkommt. Diese großen Organisationen sind immer so aufgebaut, dass sie eben abteilungsweise strukturiert sind, wobei jede Abteilung eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat, aber nur der Querschnitt über viele Abteilungen ist das, was wirklich ein Projekt zum Tragen bringt. Das heißt, typischerweise hat man in einem großen Projekt Leute aus unterschiedlichen Abteilungen, die zusammen ein Ziel verfolgen und andererseits aber berichten müssen oder die in einer anderen Hierarchie drinstecken, nämlich die der Abteilungen.
Du hast es angesprochen, Kommunikation zu institutionalisieren. Deine Rolle in vielen von diesen Projekten war dann auch eigentlich vielleicht gut zu beschreiben als Kommunikationsmanagerin. Was sind erste Schritte, die du einleitest, damit diese in häufigen Fällen eben Zwei-Wege-Kommunikation zustande kommt, damit die richtigen Leute miteinander sprechen und die Informationen austauschen, die sie austauschen müssen?
Also vor allem bei großen Projekten ist der Weg der, dass ich konkret direkt zu den Leuten hingehe. Im Prinzip, was ich da mache, ist nicht so viel anders als das, was man sonst auch vielleicht bei Statusreports erwarten würde, außer dass es bei Statusreports so ist, dass man eben erwartet, dass das berichtet wird. Und stattdessen gehe ich eben zu den Leuten hin, klapper die ab, also wirklich einzelne Leute, auch wenn es 200 sind. Manchmal sind es eben dann 2-3 Leute aus jeweils einem Teilteam, die ich dann befrage. Und die erzählen mir meistens dann direkt, mit was sie einfach gerade kämpfen. Also dann kommen solche Dinge raus wie, ja, ich komme gerade nicht weiter, weil die Schnittstelle vom Team X überhaupt nicht passt oder nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und letztendlich, was natürlich die Botschaft ist, ist, dass die Kommunikation zu Team X scheinbar nicht da ist und man bisher auch nicht auf die Idee gekommen ist, dass man sich mal zusammensetzt, um diese Schnittstelle wirklich so zu gestalten, dass sie für alle Seiten passt. Also im Prinzip, was ich mache, ist konkret auf die Leute zugehen, ganz normales Gespräch führen, mehr oder weniger, wie geht's denn so und daraus raushören, was ist das eigentliche Problem. Berichtet werden typischerweise technische Probleme und die muss man, ja, ich sage oft so, demaskieren als die Probleme, die sie tatsächlich sind. Nämlich fast immer sind es dann Kommunikationsprobleme.
Ich erinnere mich dass du im Buch und auch in Vorträgen immer wieder betonst, dass du sehr erstaunt bist, dass Leute denken, dass je größer ein Team ist, desto rigider, desto formeller muss der Prozess sein. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, warum dich das so überrascht?
Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Das ist, was, ja, das ist eigentlich ein normales Vorgehen. Es ist halt ein großes Team bedeutet, es ist ein großes Projekt, das bedeutet, es ist sehr viel Geld im Spiel, die Risiken sind hoch und folglich möchte man sich absichern. Das ist so ungefähr wie das, was man früher mal gesagt hat, ja, wenn man irgendein Tool oder eine Hardware bei IBM kauft und das nachher vielleicht nicht gerade förderlich für das Projekt war, dann ergeben sich daraus keine wirklichen ernsthaften Konsequenzen. Wenn man aber auf irgendeine andere Firma gesetzt hat, dann gibt es da sehr wohl gerade auch personelle Konsequenzen. Und insofern ist es einfach eine Art Absicherung, dass man sagt, ja, ich schreibe alles Mögliche vor, mache einen ganz rigiden Prozess und wiege mich dadurch in so einer vermeintlichen Sicherheit und sage, ja, wenn wir uns vornehmen, das so und so zu machen, dann muss ja auch irgendwie ja auch das Resultat entsprechend sein. Was aber eben nicht unbedingt gewährleistet ist, sondern man muss eben immer drauf schauen, was hilft jetzt genau diesem Team in diesem Zustand des Projekts, also zu einer bestimmten Zeit, oder was hilft dem Kunden im Moment gerade. Also man muss eben immer ja, agil sein und auf die Leute eingehen oder auf das Projekt eingehen.
Ja, es liegt im Grunde außerhalb unserer Einflusssphäre von uns Beratern, dass große Projekte halt überhaupt noch durchgeführt werden. Die Erfolgschancen davon sind eigentlich seit Jahren relativ gering. Warum denkst du, werden eigentlich immer noch diese Megaprojekte durchgeführt?
Also ich bin ja schon der Ansicht, dass es Projekte gibt, die sind schwierig mit kleineren Teams durchzuführen. Auch wenn es jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich außerhalb jetzt unseres Spielraums ist, sondern das Projekt ist einfach, wie es ist erstmal und wir kommen dann als Berater rein und wir hinterfragen auch nicht unbedingt als erstes, ob man das System überhaupt braucht oder irgendwie sowas. Aber es gibt doch Dinge, die sind entweder zum Beispiel so umfangreich oder so verzahnt, also dass dann auch eher sowas wie, dass dann vielleicht viele Teilprojekte ein Gesamtsystem nachher ausmachen, wobei das etwas einfacher zu bewältigen ist, als jetzt wirklich ein großes System, was sich nicht so einfach zergliedern lässt. Und also das ist auf jeden Fall ein Grund, dass einfach viele Sachen sehr verzahnt sind heutzutage. Ich meine, das beste, bekannteste Beispiel, was wir ja hier heute haben, ist TollCollect. Da gibt es einfach ganz viel. Das ist die Satellitentechnik, also die ganze Hardware-Geschichte, dann die hardware-nahe Software, dann die, ja, solche Dinge wie die Abrechnungssoftware, was ein ganz normales kommerzielles System ist und alles zusammen muss eben nachher dieses System ergeben. Trotz allem, das ist noch nicht das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem bei diesen großen Projekten ist eigentlich ja schon vorab diese Kommunikation, in dem Fall zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, dass einfach keine Seite so richtig ehrlich realistisch ist und sagt, was wirklich machbar ist und was nicht. Also bei dem ersten Vorschlag von TollCollect war im Prinzip jedem klar, dass das nicht in der Zeit zu schaffen ist. Und eigentlich nehme ich auch an, dass es selbst dem Auftraggeber nicht klar war und er trotzdem darauf bestanden hat, dass es in der Zeit gemacht werden muss. Und das ist aber was man sonst oft auch in der Industrie findet.
Mhm. In deinem Buch illustrierst du viele der Themen sehr schön durch Bilder, Skizzen, die halt das Ganze teilweise metaphorisch darstellen. Eins meiner Lieblingsbilder sind die Subteams. Das hat damit was zu tun, wie du die Arbeit aufteilst in einem großen Projekt in kleinere Unterteams. Wie läuft das in der Praxis?
Also zunächst mal ist es ja so, wenn man ein großes Projekt hat, also mit groß meine ich jetzt erstmal, wenn man viele Leute in diesem Projekt hat, sagen wir mal 100 oder auch 200 Leute, dann ist es eben schwierig, diese 100, 200 Leute als als Ganzes zu handeln, zu managen. Von daher ist das Naheliegende, was man macht, diese Menge an Leuten aufzuteilen in mehrere einzelne Teams. Also das ist natürlich das Erste schon mal, dass man das nicht vorab machen sollte. Da gibt es ja auch diesen Spruch, ich kann es nicht mehr genau zitieren, aber wenn ich jetzt erstmal mich entscheide für 8 Teams, dann wird auch meine Software nachher aus 8 Systemen bestehen, 8 Komponenten bestehen. Das heißt also, diese Überlegung, wie viele Teams ich tatsächlich brauche, sollte eben erst ein Stück später angestellt werden. Trotz allem, also das Wichtige ist erstmal die Überlegung, wie splitte ich überhaupt dieses Team auf in Teilteams oder Subteams, wie das so schön in dieser Illustration auch dargestellt wird. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das fachlich zu trennen. Das heißt, ich habe irgendein fachliches Gebiet, was ich zu einem Teilteam in der Verantwortung übergebe. Im Bankenbereich könnte das sein, dass welche sich eben mit dem Girokonto beschäftigen, die anderen mit der Kreditvergabe, die nächsten vielleicht mit allem, was mit Kunden zu tun hat, Kundenverwaltung und so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, ich teile die Teilteams, das ganze Team in technische Teilteams. Das heißt, ich habe dann ein Team, was die Datenbankanbindung im Griff hat, ein anderes Teilteam bestehend aus den GUI-Experten, ein nächstes Teilteam für die Netzwerkkommunikation und so weiter. Meiner Erfahrung nach funktioniert am besten, wenn man beides hat. Und zwar beides in der Form, dass man zum einen echte Teilteams macht in Form von fachlichen Teilteams. Und in jedem dieser fachlichen Teilteams steckt dann das gesamte Know-how drin. Das heißt, dort gibt es dann irgendwelche Leute, die sich mit Datenbanken auskennen, andere, die kennen sich mit GUI aus und so weiter. Und quer über diese Teilteams tauschen sich eben dann diese Datenbank-Experten und die GUI-Experten untereinander aus. Das ist dann das, was ich ein virtuelles GUI-Team zum Beispiel dann nenne. Damit eben nicht jetzt Sachen doppelt entwickelt werden oder eigentlich noch schlimmer bei GUI-Entwicklung, dass man nicht unterschiedliche Look and Feels nachher in dem Gesamtsystem findet.
Muss dabei irgendwas Besonderes beachtet werden, dass die Teams sich gut zuarbeiten, dass nicht ein Team auf das andere wartet, dass eben die einzelnen Teams untereinander miteinander sprechen. Wie würde sowas koordiniert werden in der Praxis?
Also es kommt darauf an, um was es sich da jetzt konkret gerade handelt. Bei den Beispielen, die ich gerade genannt hatte, mit den fachlichen Teams und dann sowas wie Datenbankexperten oder sonst wie, ist meine Erfahrung die, dass es am besten ist, wenn das tatsächlich so bilateral passiert. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit dem, was man vor, ich glaube, 5 Jahren oder so propagiert hatte, dass man so ein unternehmensweites Objektmodell erstmal entwirft und dann daraufhin die Teams definiert und dann weiß ja auch entsprechend jeder, wer mit wem wann wie zu reden hat. Das hat in den Projekten, in denen ich war, eigentlich nie funktioniert. Also meistens war es sogar so, das war der erste Weg, den das Team versucht hat und das war dann ein Fehlschlag und später kam dann ich in das Projekt rein und das war mit einer der Änderungen, die wir dann da immer gemacht hatten, nämlich, dass die Leute sich eben untereinander direkt austauschen und die Schnittstellen absprechen und das nicht eben an einer zentralen Stelle gemacht wird. Das ist die eine Seite. Es gibt aber noch eine andere Seite, gerade bei Großprojekten, meine ich ja, kommt man nicht umhin, tatsächlich ein Architekturteam zu haben. Also nicht jetzt als virtuelles Team, sondern als wirklich eigenes, in dem Fall technisches Team, was zuständig ist für den Entwurf der Architektur. Das sind typischerweise auch die Leute, die das Projekt am Anfang starten. Man wird selbst beim Großprojekt das wohl kaum mit 200 Leuten starten, also zumindest würde ich das niemand anraten. Das heißt, man startet mit einer Handvoll Leute und das sind dann meistens die Leute, die nachher auch so diesen Kern bilden in Form von ein Architekturteam. Das ist trotz allem aber nicht denn ihre einzige Aufgabe. Schon beim Starten ist nicht die einzige Aufgabe, die Architektur zu entwickeln, sondern es muss gleichzeitig auch überprüft werden und die Fachlichkeit muss auch mitentwickelt werden, sodass auch der Kunde das erste Mal da direkt schon was sieht. Also es ist nicht eine Framework-Entwicklung, sondern die Architektur entsteht bei einer konkreten Umsetzung von der Fachlichkeit. Das ist das eine hier dazu. Das andere ist, dass die Leute aus dem Architekturteam oder erstmal aus dem Stadtteam verwende ich dann meistens auch ganz gerne, verwenden in Anführungszeichen, als Art Paten für die neu hinzukommenden fachlichen Teams. Das heißt, die coachen diese fachlichen Teams, bringen denen zum einen auch so die Projektkultur näher, also auch das, was zum Beispiel in den Retrospektiven bis dahin erarbeitet wurde, was für eine Art Prozess wir haben. Und zum anderen betreiben die damit auch ein aktives Marketing der Architektur. Das heißt, sie gucken selber danach, wie die Architektur tatsächlich in der Fachlichkeit dann eingesetzt wird und nehmen daraus auch gleich wieder mit, inwiefern die Architektur sich ändern, anpassen muss, damit eben die Fachlichkeit wirklich entsprechend umgesetzt werden kann. Also es geht so in zwei Richtungen. Der Hauptpunkt dabei ist wohl der, dass diese Architekturleute sich als Dienstleister verstehen müssen und nicht eben das, was man sonst oft so sieht, dass das Architekturteam in eine Art Elfenbeinturm sitzt, sich irgendwas Cooles ausdenkt und das dann auf die fachlichen Teams, auf die Applikationsentwickler dann draufwirft und ja, das denen dann überlässt, wie sie sich damit rumschlagen. Also wirklich aktives Marketing, aktive Dienstleistung und entsprechend dann den Service auch den Anwendungsentwicklern gegenüber zu bringen.
Das ist eigentlich ganz ähnlich der, was oft Methodenpolizei geschimpft wird in den Unternehmen, oder?
Methodenpolizei ist eine reine Kontrolle. Es ist nicht, also zumindest das, was so geschimpft wird, da geht es nicht darum zu erkennen, zum Beispiel, wie die Methode sich ändern muss. Also jetzt in meinem Beispiel Architektur, da geht es ja eben darum, zum einen die Architektur zu vermarkten, zum anderen aber auch die Bedürfnisse zu erkennen und dann die Architektur wiederum anzupassen auf die aktuellen Bedürfnisse. Also es geht jetzt nicht darum zu kontrollieren, wird die Architektur richtig eingesetzt. Es geht vielleicht insofern darum, auch die Dienstleistung anzubieten, dass die Architektur überhaupt verstanden wird. Das andere ist aber auch mitzulernen, was sich an der Architektur ändern muss, damit eben die Applikationsentwickler ihren Job machen können.
Ich meinte, die Prozessgeschichte ist eigentlich das Gleiche, ist eigentlich ähnlich der Architektur.
Es ist im Prinzip ähnlich wie das, was wir gerade hatten, nämlich es geht um, als wie der Einstieg war, es geht um Feedback bei der Architektur sowohl wie beim Prozess. Also ich möchte irgendwas rausfinden, was gerade der Stand ist, möchte das Feedback dazu einholen, wie das akzeptiert wird und auch wie was getan werden muss, damit es noch besser geht.
Was sind die größten Showstopper in der Praxis, wo Leute versuchen, agil vorzugehen und dann letztendlich aber dann doch scheitern?
In den Projekten, in denen ich war, muss ich sagen, so das, was ich als die größte Gefahr oder eigentlich von vornherein als K.O. sehe, ist kein Vertrauen. Und zwar mangelndes Vertrauen zum Beispiel gegenüber dem Team, das, was ich auch entsprechend erlebt habe, dass ein Team immer schlecht geredet wurde, von wegen, ja, die drücken sich eh nur oder sind faul oder sonst was, obwohl sonst wie Überstunden geleistet wurden. Genauso auch Vertrauen gegenüber dem Kunden, also Vertrauen gepaart natürlich mit Ehrlichkeit, also dass man zum Beispiel sich auch nicht getraut hat, dem Kunden gegenüber ehrlich dazustehen und zu sagen, so und so sieht's aus. Also realistische Einschätzung von dem Projekt, sondern man versucht zu vertuschen. Und Vertrauen vom Unternehmen in das Team oder in die gesamten Mitarbeiter. Also zum Beispiel habe ich solche Geschichten erlebt, wie als es darum ging, ob noch irgendwas in das Projekt an Anforderungen mit aufgenommen werden soll oder nicht. Und dann haben wir vom Team aus gesagt, dass das nur geht, indem wir eben mehr Zeit zur Verfügung kriegen, weil das eben in der vorgegebenen Zeit nicht zu leisten ist, beziehungsweise wenn was anderes dafür rausfällt. Wir hatten das dem Kunden deutlich gemacht und das war auch insofern ja verständlich. Nur was dann passiert ist, ist, dass das der Kunde eben entsprechend eine Hierarchie höher gegangen ist oder auch zwei auf unserer Projektseite und praktisch uns dann die eigenen Manager in den Rücken gefallen sind und gesagt haben, ja, das geht schon und kriegen wir hin und das wird auch nichts extra kosten. Am Ende hat sich natürlich herausgestellt, dass es eben in der Zeit nicht machbar war und man hat dann entsprechend dem Team dann einen Vorwurf gemacht, dass sie eben nicht das geleistet hatten, was sie versprochen hatten.
Wenn wir ganz ehrlich sind, dann greift agile Softwareentwicklung noch viel zu kurz, denn der Kontext ist ja eigentlich viel größer. Es geht eigentlich darum, ein wirklich agiles Business zu entwickeln. Wo würdest du sagen, fängt Agilität eigentlich an und wo hört sie dann wieder auf?
Ja, das Problem ist so eigentlich dieses, was wir gerade hatten mit dem Vertrauen, also mit der Rückendeckung, die man eigentlich braucht als grundsätzlich als Projektteam. Es ist eigentlich sogar egal, ob agil oder nicht. Um erfolgreich sein zu können, braucht man die Rückendeckung. Wenn ich in einem Projekt bin, wo ich merke, das hat nicht wirklich eine Sichtbarkeit, zum Beispiel im Management, also Vorstandsebene oder sonst wie, dann wird es auch schwierig sein, überhaupt irgendwelche Sachen durchzukriegen. Wenn aber diese Kritikalität erreicht ist, dann ist es normalerweise kein Problem, auch vielleicht etwas unbequeme Entscheidungen durchzubringen, nämlich zum Beispiel diese Geschichten, dass die Abteilungen wirklich eng zusammenarbeiten müssen oder wenn man jetzt wirklich das konkret umsetzt, dass man die Abteilung zugunsten der Projekthierarchie auflöst, was natürlich etwas gewagt ist und was jetzt nicht was ist, was ich jetzt als Softwareberaterin hier in ein Unternehmen reinbringen würde. Aber das wäre natürlich das Ideale für jegliche Art von Projektarbeit.
Wenn du in ein Projekt reinkommst und danach schaust, ob oder wie gesund das Projekt ist, nach welchen Dingen schaust du als erstes? Was sind so ein paar, sag mal, Prinzipien oder was ist das Charakteristikum von einem Projekt, von dem man sagen würde, das ist eigentlich so, wie wir uns das vorstellen?
Also zunächst mal, wenn es jetzt wirklich erstmal darum geht, welcher Zustand dieses Projekt hat, dann ist es vor allem dieses, ob das Team in der Lage ist, eine lauffähige Software hinzukriegen. Das heißt, gibt es irgendwelche Ziele und werden diese Ziele auch erreicht? Und zwar konkret messbare Ziele. Also es geht jetzt nicht darum, das Ziel zu haben, das Dokument X zu erstellen und man kann das dann erstellen, sondern es muss irgendwas sein, was ausführbar, was testbar ist. Also zum Beispiel das Ziel, einen bestimmten Use Case umzusetzen in einem bestimmten Zeitraum. Und anhand dessen kann man eigentlich dann ganz viel feststellen. Also zum einen lässt sich das System überhaupt integrieren, inwiefern ist es testbar, wie kann der Kunde damit umgehen, beziehungsweise wird es vom Kunden akzeptiert und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man daran direkt erkennen kann. Das andere, an was ich jetzt gerade auch dachte, als du die Frage gestellt hast, war, dass man am Anfang, also wenn ich als Beraterin in ein Projekt reinkomme, dass ich da oft am Anfang schon so ein Bauchgefühl habe, was der Umgang der Leute untereinander ist. Also zum Beispiel sowas, dass eben kein Vertrauen vorliegt, dass die Leute nicht ehrlich miteinander umgehen, dass man sich wirklich gegenseitig anlügt.
Anlügt, wirklich?
Ja.
Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Was hat dich so sehr daran interessiert? Warum ist es so ein großen Bestandteil deiner Arbeit geworden?
Also zunächst mal, meine Entwicklung weg oder doch einen Schritt weg von der Technik, das heißt also von der Programmierung, dass ich eben selbst jetzt konkret programmiere, ist, glaube ich, eher so ein normaler Schritt. Also, dass man oft im Laufe der Zeit eben ja, feststellt, dass andere Sachen gefragt sind, dass zum Beispiel irgendwie Programmiersprache doch mehr Leute beherrschen, aber doch nicht ganz so viele Leute da sind, die schon entsprechend viele Projekte gesehen haben und daraus einfach ihre Erfahrungen dann auch gezogen haben und das auch entsprechend umsetzen können. Das ist mal das eine. Das andere ist, das war noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da bin ich in ein Projekt reingekommen, das war, meine ich, 96 oder 97 und das ging als Entwicklerin damals und davon gingen nur wenige Wochen, dann wurde mir direkt von dem Team so mitgeteilt, von wegen, das sei total klasse, dass ich jetzt da wäre, es hätte sich total viel geändert, seit ich in dem Team wäre. Wo ich zuerst nicht so richtig wusste, wie und was, aber später wurde mir dann bewusst, dass ich eben so, ja, Art wie ein Katalysator dort auch gewirkt habe und von daher dann auch gemerkt habe, ja, es gehört auch mehr dazu, als jetzt nur zu programmieren. In der gleichen Zeit, wenn die Frage sich jetzt auch auf agile Entwicklung speziell bezieht, in der gleichen Zeit, das war genau auch 97 auf der UPSLA, da wurde der dann zum ersten Mal von dem C3-Projekt berichtet. Damals gab es den Begriff XP noch überhaupt nicht, aber da gab es diesen Vortrag bei den Erfahrungsberichten, von wegen alles, was ich in meinem Leben lernen musste, lernte ich beim C3-Projekt, hieß dieser Titel. Sehr nett. Und ich weiß noch, dass ich da recht begeistert drin saß. Ich bin erstmal reingegangen, vor allem, naja, damals habe ich noch Smalltalk gemacht, weil das ein Erfahrungsbericht von einem Smalltalk-Projekt war. Und da waren dann einige Dinge, die mir so aufgefallen sind, bei denen ich dachte, das sind eigentlich die Dinge, wie Softwareentwicklung sein müsste. Oder teilweise auch das, was mir ganz natürlich vorkommt, zu tun. Also nicht unbedingt, dass es jetzt was Neues und Bahnbrechendes ist, sondern eher so, ja, Natur der Dinge. Also das war so mein erstes Treffen mit ihm. Auf der gleichen UPSA im Übrigen noch, da war ich noch auf einem Workshop, in einem Workshop, der Titel war von wegen Doing Your First OO Project. Und da hatte einer dann davon berichtet, von ihrem Projekt, das sie mit Scrum gemacht hatten. Also das war praktisch in diesem Jahr, wo ich dann zum ersten Mal von XP gehört habe, auch wenn es da eben diesen Begriff noch gar nicht gab und eben von Scrum auch gehört hatte. Und es war dann schon, dass ich einfach so dachte, ja genau, das ist eigentlich die Art, wie wir, ja nicht umsonst kommt das alles so aus der Smalltalk-Ecke, eigentlich schon immer versuchen, unsere Smalltalk-Projekte zu machen. Ja. Und da ich in der Zeit sowieso gerade festgestellt habe, dass ich eben jetzt nicht nur unbedingt nur in der Entwicklung zu Hause bin, sondern dass es eben auch andere Sachen gibt, die Projekte interessant machen, ging das so einher, also die agile Entwicklung und mein Interesse dafür.
Ja, wenn man jetzt so die Impulse der, ich lasse mir meinen Husten doch nicht ganz in Ruhe, die Impulse der letzten Wochen so ein bisschen nachvollzieht, dann sieht man, dass zum Beispiel das neue V-Modell Agilität aufgreift, dass in dem neuen Standish Report Agilität ganz groß betont wird. Du warst sogar bei der Vorstellung von dem neuen V-Modell dabei. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Was hast du dort mitgenommen? Was sind deine Eindrücke?
Also es waren so ein paar Sachen, die ich wirklich sehr interessant fand. Also zunächst mal dieses, dass das V-Modell XT zum ersten Mal jetzt auch den Auftraggeber in die Pflicht nimmt. Und das war auch ganz nett, wie das bei dieser Vorstellung war. Da hat der Professor Dr. Breu auch ziemlich klar so an den Otto Schilly adressiert, von wegen, dass eben solche Sachen wie bei Toll Collect passiert sind, so einfach dann auch nicht mehr passieren würden, weil eben auch der Auftraggeber seine Pflichten hat und nicht nur einfach irgendwie was in Auftrag gibt und sich dann nicht mehr dafür interessieren muss, sondern im Gegenteil, er muss eben auch seine Leistung dafür erbringen, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Also das ist eine Seite, die ich wirklich sehr interessant fand. Das andere, das was ja sich auch schon rumgesprochen hat, dass man eben hier jetzt nicht mehr vorgibt, wie man tatsächlich vorgeht, sondern es werden, ja, die nennen das Produktdurchführungsstrategien, werden vorgeschlagen, nämlich eine ist traditionell, also eher linear, sprich Wasserfall, die andere ist iterativ, inkrementell und die dritte, die im Moment existiert, ist agil. Das ist alles noch nicht so ganz ausgegoren, aber was es schon mal sagt, ist, dass zum einen ich flexibel drin bin, wie ich es jetzt tatsächlich mache und dass ich es eben auch machen kann, entsprechend, wie es meinem Projekt am meisten nutzt, was, meine ich, schon etwas neue Erkenntnis ist, was das V-Modell angeht, wo doch alles wirklich sehr streng vorgeschrieben war bisher. Und das andere, dieses Extreme Tailoring, wie das eben da genannt wird bei dem V-Modell XT, dass es eben diese Vorgehensbausteine gibt, von denen man sich die aussuchen kann, soll, die man jetzt bei dem konkreten Projekt, was man gerade durchführt, auch einsetzt. Das heißt, es wird nicht erwartet, dass man hier alles umsetzt, einsetzt, was das V-Modell anbietet. Also das waren so meine Hauptpunkte. Also das mit dem Auftraggeber, die Verpflichtung des Auftraggebers und die verschiedenen Produktdurchführungsstrategien. Was mir auch sehr gut dran gefällt, ist, dass das V-Modell XT nicht festgeschrieben ist, wie das V-Modell 97 war, sondern dass ganz klar ausgegeben wurde, dass es regelmäßig neue Versionen des V-Modells XT geben wird. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, aber ich glaube, alle 6 Monate oder so soll eine neue Version rauskommen. Und es wurde auch explizit dazu aufgerufen, mit beizutragen, eben das V-Modell XT zu verbessern.
Also getrieben von den Anwendern.
Ja, genau.
Das ist gut. Das ist ja so ähnlich wie das DSDM-Konsortium, das im Grunde auch macht.
Ganz genau, ja.
Das ist nett. Mhm. Ein Trend, der so ein bisschen gegenläufig ist gegen all den Ideen, die aus der agilen Ecke kommen, ist im Moment einfach das Offshoring in die billigen Länder. Haben wir dem irgendwas entgegenzusetzen? Was würdest du sagen, was könnten Unternehmen eigentlich tun, um den Wert ihrer Softwareentwicklung zu verbessern, anstatt einfach nur Kosten zu drücken und Risiken abzuschieben?
Ich weiß nicht, ob wir dem was gegensetzen können, aber wir haben eine andere Art, wie wir damit umgehen können. Und zwar als Beispiel dient mir dazu ThoughtWorks, die Firma, die in der agilen Softwareentwicklung eigentlich recht bekannt ist. Das ist ja auch die Firma, bei der Martin Fowler beschäftigt ist. Und die betreiben auch Offshoring, unter anderem in Indien, Bangalore. Und die schicken ihre Mitarbeiter aus England, USA, nach Indien für mehrere Monate, dass sie mit dem Team in Indien zusammenarbeiten. Und die bringen denen eben durch Zusammenarbeit auch das agile Wertesystem bei. Das heißt, es ist da in dem Fall dort kein großer Unterschied wirklich, wie entwickelt wird. Das ist natürlich erstmal eine schlechte Nachricht. Auf der anderen Seite gibt es durchaus einige Sachen, die eben das kulturelle Wissen und das regionale Wissen, wo dieses benötigt wird. Und da braucht es dann entsprechend immer noch die Entwickler hier. Aber ich denke mal nicht, dass es so einfach sein wird, dass das einfach ein Trend ist, der sich irgendwann überlebt. Ich schätze mal, das ist schon was, womit wir einfach heutzutage leben müssen und umgehen müssen. Und wenn das von Erfolg gekrönt sein soll, dann muss es auch auf so eine Art laufen, dass eben da eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen den verschiedenen Teams und dass auch entsprechend die gleichen Wertesysteme gelebt werden. Das ist jetzt vielleicht nicht eine Antwort, die man so gerne hört.
Ja, es ist schwierig, definitiv. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Jetzt wollen wir noch über Frauen und Pullis reden. Eine Geschichte, die von den Zuhörern auf Konferenzen geliebt werden. Was rede ich gerade? Eine Geschichte, die von den Zuhörern auf Konferenzen geliebt wird.
Ja, das ist so eine Metapher, die ich ganz gerne verwende, um darzustellen, wie wichtig es ist, dass man frühzeitig was Konkretes dem Kunden zur Verfügung stellt, was er anfassen kann, womit er arbeiten kann, um daraus zu lernen, was er eigentlich möchte. Und die Metapher ist folgendermaßen. Ja, meistens ist es ja so, wie jetzt hier auch. Du bist ja eben auch männlich. Also meistens sind meine Zuhörer entsprechend auch in der Mehrzahl männlich. Und dann geht die Geschichte, ja, das ist leider in unserem Business so. Dann geht die Geschichte
Ja,
so,
leider.
dass, genau. Ja, stell dir mal vor, deine Partnerin sagt, sie hätte gern eine rote Bluse. Machen wir nochmal das so. Und zwar so Langarm mit Knöpfen. Ja, einfach so eine rote Bluse. Und du denkst, ja, prima, gehe ich doch mal los in den Laden und kaufe eine rote Bluse und bringe das dann zum Geburtstag oder was auch immer. Und es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass die Partnerin nicht so ganz begeistert davon ist. Die Regel ist eher, ja, dass sie sich irgendwie was ganz anderes vorgestellt hat. Der andere Punkt ist, wenn jetzt die Partnerin dann selbst in den Laden geht mit der Idee, eine rote Bluse zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nachher mit einem Pullover und ein paar Schuhe rauskommt, aber nicht mit einer roten Bluse. Oder vielleicht sogar mit einer Bluse, aber nicht mit einer roten, sondern mit einer blauen. Und der Grund ist einfach der, dass man in den Laden geht, die Dinge in die Hand nimmt, anprobiert, also zum Beispiel auch dann diese rote Bluse und dann vielleicht feststellt, dass das Rot mir gar nicht steht oder dass es regnet vielleicht eh gerade und es ist gar nicht so warm und ich brauche eigentlich doch dann eher einen Pullover denn eine Bluse. Es ist was auch immer. Es gibt unterschiedliche Gründe, aber das stellt sich eben erst raus, wenn man die Sachen entsprechend anzieht, anfassen kann, tatsächlich sieht. Und ja, Kleidung kaufen ist ja wesentlich unkomplexer eigentlich als Software. Und insofern müssen wir dem Kunden einfach auch zugestehen, dass er rausfinden muss, was ihm überhaupt am meisten dient. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass wir sagen, ja, wir hören gut zu und was immer der Kunde uns erzählt, das ist das, was wir nachher als System bauen, sondern unsere Aufgabe ist genau mit dem Kunden dabei zu unterstützen, herauszufinden, was er wirklich braucht. Und das geht eben am besten dadurch, dass er tatsächlich dann auch ein Stück Software anfassen kann, ausprobieren kann, damit umgehen kann und dadurch entwickelt er dann wieder neue Ideen, wie ihn das System noch besser in seinem Geschäftsfeld unterstützen kann.
Klingelt das Telefon.
So ist es.
Hehe. Was möchtest du noch loswerden, Jutta?
Ich hatte eingangs schon gesagt, dass Feedback für mich eigentlich im Zentrum steht von Agilität. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn man sich überlegt, agile Entwicklung zu verfolgen, dass es nicht damit getan ist, dass man sich irgendeinen Prozess ausschaut, wie Extreme Programming oder Scrum oder Feature-Driven Development oder was auch immer, und dann dieses umsetzt, sondern was eben das Wichtige ist, dass man immer wieder Feedback einholen muss, inwiefern der Prozess wirklich dem Team und dem Projekt auch wirklich gerade nützt oder ob es vielleicht irgendwie Ecken gibt, wo der Prozess mehr hindert oder wo vielleicht auch das Team Probleme hat, genau diesen Prozess umzusetzen. Und man muss dann eben gemeinsam herausfinden, was man stattdessen tun kann, um zum Erfolg zu kommen. Also nicht für jedermann ist Extreme Programming geeignet und auch nicht für jedes Projekt und auch nicht, wenn irgendjemand meint, dass das sehr hilfreich wäre. Es ist nicht für jeden hilfreich. Und von daher muss man eben versuchen, über Feedback mit dem agilen Wertesystem im Hintergrund einen eigenen Prozess zu finden, der das Projekt zum Erfolg führt.
Schöne Schlussworte. Jutta, tausend und ein Dank für das Interview.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Gut. Möchtest du noch Kuchen?
Klar.
Wir haben noch Kuchen. Haben wir noch Tee?
Wir haben noch ein bisschen Tee.
Okay. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Zurück in Hamburg noch ein paar Worte zum Tonabnehmer. Im April 2 geplante Ausgaben. Zum einen freue ich mich auf Bernd Österreich über Soziales in Softwareprojekten. Zum anderen Gregor Wojtmilek zum Thema kontemplative Programmierung. Die Resonanz auf die erste Ausgabe war einfach ganz fabelhaft. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mir geschrieben haben. Feedback ist auch weiterhin willkommen. Meine E-Mail-Adresse business@frankwestphal.de. Zum Abschluss MP3-Feedback von Benjamin Rabe. Von Benjamin stammt übrigens auch das, wie ich finde, ganz fabelhafte Tonabnehmer-Logo. Tausend Dank nochmal, Benjamin.
Hallo Frank, Benjamin hier. Hey, Glückwunsch zu deinem Podcast. Sehr klasse. Und kein übles Logo, ganz nebenbei gesagt. Mach weiter so. Ciao.